Krebs, eine Reise ins Unbekannte. Diese CD ist für Menschen gemacht worden, die gerade erfahren haben, dass sie an Krebs erkrankt sind. Die Diagnose Krebs ist für die meisten Menschen ein gewaltiger Schock, den man erstmal verkraften muss, bevor man wieder einigermaßen klar denken kann. Jeder weiß, dass Krebs eine gefährliche Erkrankung ist, an der man auch sterben kann, und die Welt sieht nach der Diagnose plötzlich völlig anders aus. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Wie wird es jetzt weitergehen? Werde ich je wieder ganz gesund werden? Muss ich vielleicht sogar sterben? Man ist voller Angst, Sorgen, Fragen und Zweifel. Wenn Sie den ersten Schock nach der Diagnose schon ein bisschen überwunden haben und jetzt wissen wollen, was Sie selbst tun können, um wieder gesund zu werden, außer dass Sie sich operieren lassen und sich den üblichen schulmedizinischen Therapien unterziehen, dann ist jetzt vielleicht ein guter Moment, sich diese CD anzuhören. Lehnen Sie sich dann bequem zurück und lassen Sie den folgenden Text einfach auf sich wirken. Nehmen Sie so viel auf, wie Sie jetzt können und mögen. Später können Sie den Text dann in einzelnen Abschnitten gezielt wieder und wieder hören, bis Sie alles in sich aufgenommen haben, was Ihnen wichtig daran erscheint. Ich möchte Ihnen als erstes vorschlagen, Ihre Diagnose Krebs als den Beginn einer Reise zu betrachten. Eine Reise durch die Erkrankung, die wir Krebs nennen, und wenn Sie erlauben, möchte ich Sie auf dieser Reise ein wenig begleiten. Denn ich habe auf dieser Reise schon viele Menschen begleitet und Ihnen dadurch oft erstaunlich helfen können, diese Erkrankung zu überstehen und wieder gesund zu werden. Ich bin also eine Art professioneller Reisebegleiter. Die Reise durch den Krebs müssen Sie selber machen. Aber ich kann Sie dabei, wie ein erfahrener Reiseführer, mit Rat und Tat begleiten. Das Bild der Krebsreise legt Ihnen viele Dinge nahe, die ich aus meiner Sicht für eine sinnvolle Auseinandersetzung mit der Erkrankung für außerordentlich wichtig halte. Zum Beispiel den Krebs als einen Prozess zu erleben, als einen Vorgang, nicht als eine Art Ding, das Sie haben oder nicht haben. Die Krebserkrankung ist immer in Bewegung und Veränderung begriffen und kann sich auch zurückentwickeln. Ihr Augenmerk wird dadurch auch auf den Verlauf der Erkrankung gelenkt, statt auf die elende Frage nach dem Warum. Und der Verlauf ist auch das, was Sie am ehesten selbst beeinflussen können. Auch wenn Sie nicht genau wissen, wo die Reise hingeht, so können Sie doch auf die Route Einfluss nehmen und sie mit einer gewissen Spannung und inneren Anteilnahme verfolgen, wie Sie das vielleicht bei einer Abenteuerreise tun würden. Sie können auch kleinere Touren auf eigene Faust unternehmen und die Umgebung mal ohne Touristenführer erkunden und so Ihre eigenen Entdeckungen machen. Selbst Pauschalreisen bieten eine gewisse Möglichkeit der Individualisierung. Dies wäre auch eine gute Einstellung gegenüber Ihrer Krebserkrankung. Denn nach meiner Erfahrung ist es enorm wichtig, hier alle Möglichkeiten der Individualisierung zu nutzen, weil Ihr persönlicher Heilungsprozess etwas ganz Einmaliges ist und viel mit ihrer besonderen Persönlichkeit zu tun hat. Kein Mensch wird auf genau dieselbe Art gesund wie der andere, und eins haben wirklich alle krebskranken Menschen gemeinsam: jeder ist anders. Sie können das Bild der Reise auch so verstehen, dass Sie durch die Krebserkrankung aufgefordert sind, eine Reise nach innen anzutreten, wenn Sie wieder gesund werden wollen. Eine Reise, die Sie vielleicht in dunkle oder unbekannte innere Gefilde führen wird, die Sie gewöhnlich lieber meiden. Eine Art Heldenreise also, wo es durchaus vorkommen kann, dass Sie mit Drachen oder alten Gespenstern kämpfen müssen. Solche Reisen sind oft ziemlich anstrengend, aber auch spannend und interessant, voller Überraschungen und unvorhergesehener Wendungen. Auf jeden Fall erlebt man Neues, Ungewohntes, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wie wenn man in einem fremden Land ist, in dem man die Sprache nicht versteht. All diese Reisebilder sind Gleichnisse für die inneren Prozesse der Verarbeitung von Erfahrungen und für die inneren Veränderungen, die man im Verlauf der Krebserkrankung durchmacht. Schauen Sie, ob Sie diese Bilder der Reise gebrauchen können, ob es Sie anspricht und ob es Ihnen hilft. Krebs ist nicht nur ein körperliches Phänomen und damit nicht nur ein medizinisches Problem. Krebs betrifft den ganzen Menschen, mit Leib und Seele. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern eine wissenschaftlich bestätigte Tatsache. Krebs gehört deshalb auch nicht nur in die Hand der Ärzte. Krebs gehört auch in ihre eigenen Hände und in die Hände der seelischen Fachleute, der Psychotherapeuten. Denn die Krebserkrankung hat auch eine wesentliche seelische Dimension. Vor allem kann ihre Seele eine ganze Menge dazu beitragen, dass sie wieder gesund werden. Vielleicht hat Ihnen noch niemand gesagt, dass die Krebserkrankung auch durch seelische Faktoren beeinflusst wird, aber wir wissen inzwischen durch eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen, dass die eigenen seelischen Kräfte ein bisher leider weitgehend ungenutztes, machtvolles Heilungspotenzial darstellen. Die wissenschaftliche Disziplin, die sich damit befasst, nennt sich Psychoonkologie. Ich möchte Sie mit diesem Fachgebiet hier insoweit bekannt machen, dass Sie sehen, wie Sie als krebsbetroffener Mensch davon konkret profitieren können. Ich möchte, dass Sie sehen, dass Sie mehr für Ihre Gesundung tun können, als sich jetzt nur einem guten Operateur anzuvertrauen und anschließend eine Chemo- oder Strahlentherapie zu machen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Sie vor allem selbst eine ganze Menge für Ihre Gesundung tun können und dass Sie auch wesentliche Hilfe bei psychoonkologisch geschulten und erfahrenen Psychotherapeuten finden können. Ja, psychoonkologisch orientierte Psychotherapie stellt durchaus eine ernsthafte Krebsbehandlung dar, die die übliche schulmedizinische Behandlung sinnvoll ergänzt. Sie müssen jetzt nicht nur passiv alle nötigen medizinischen Maßnahmen über sich ergehen lassen und Sie können weit mehr tun, als einfach nur hoffen und beten. Die Psychoonkologie als seelische Wissenschaft vom Krebs ist noch eine sehr junge Disziplin, hierzulande kaum 40 Jahre alt. Sie wirft ein aufregendes, ganz neues Licht auf das Krebsgeschehen, denn sie zeigt uns, dass wir die Krebserkrankung nicht nur mit objektiven Methoden beeinflussen können, wie das die Medizin tut, sondern auch mit subjektiven Methoden, eben den Methoden der Psychotherapie, und dass die damit zu erzielenden Erfolge ermutigend sind. Dies ist eine ganz neue Sichtweise, aus der sich auch neue Heilungsmöglichkeiten und Heilungschancen bei Krebs ergeben. Eine Erfolgsgarantie gibt es allerdings, wie bei jeder seriösen Behandlung, nicht. Jeder krebskranke Mensch hat nur die Wahl, seine persönlichen, seelischen und sozialen Kräfte für die Gesundung mit in die Waagschale zu werfen oder auch nicht. Jeder muss selbst entscheiden, ob er diese zusätzlichen Chancen nutzen möchte oder nicht. Ich möchte Ihnen hier so konkret wie möglich aufzeigen, wie Sie diese zusätzlichen Chancen nutzen können. Deshalb werde ich Sie in meinem nächsten Text auf dieser CD mit den 16 psychosozialen Faktoren bekannt machen, die nach meiner 15-jährigen Erfahrung den Verlauf der Krebserkrankung günstig beeinflussen können. Ich werde dabei jeden einzelnen Faktor kurz erläutern. In der beigefügten kleinen Literaturliste finden Sie Hinweise auf weiterführende Literatur. Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten, die in diesen 16 Faktoren stecken, um auf den Verlauf Ihrer Erkrankung selber Einfluss zu nehmen. Nehmen Sie Ihr Schicksal mutig in die eigenen Hände und machen Sie das Beste daraus. Es gibt immer Grund zur Hoffnung, auch wenn die Lage schlecht aussieht. Und es gibt immer noch Zeit, das Leben zu leben, das Sie wirklich leben wollen, nämlich jetzt, in diesem Moment. Möge Ihre Reise durch den Krebs glücklich verlaufen. Come. 16 psychosoziale Faktoren, die den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen können. Es kann als wissenschaftlich erwiesen angesehen werden, dass psychosoziale Faktoren den Krankheitsverlauf bei einer Krebserkrankung beeinflussen können. Ich möchte aber vorausschicken, dass die von mir hier beschriebenen Faktoren eine persönliche Erfahrungsliste darstellen und nicht in dieser Form wissenschaftlich abgesichert sind. Als wissenschaftlich hinreichend gesichert können bisher nur 4 Faktoren gelten. Erstens Stressbelastung, zweitens Ausdruck von Gefühlen, drittens soziale Unterstützung und viertens Bewältigungsstrategien. Zum Vergleich finden Sie im Begleitheft die Erfahrungslisten einiger anderer Experten. Ich hatte das Glück, in den letzten 15 Jahren mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, die einen sehr günstigen Krankheitsverlauf hatten. Das heißt, einen Langzeitverlauf mit sehr guter Lebensqualität. Einige davon trotz einer sehr schlechten medizinischen Prognose. Für die meisten dieser Menschen waren die von mir im Folgenden beschriebenen Faktoren in irgendeiner Form für ihren persönlichen Heilungsprozess relevant. Ich beschreibe diese Faktoren hier so einfach und kurz wie möglich, um Ihnen quasi stichwortartig ein paar Orientierungspunkte für Ihre persönliche Reise durch den Krebs anzubieten. Diese CD will ein nützlicher Reisebegleiter für Sie sein, mehr nicht. Wenn einige Punkte Sie genauer interessieren, finden Sie im Begleitheft eine kleine Liste mit Literaturempfehlungen, wo Sie sich darüber weiter informieren können. Erster Faktor: Lebenswille und Lebenssinn. Jeder Arzt weiß, dass der Lebenswille eines Patienten zu einer entscheidenden Größe werden kann, wenn eine Erkrankung in ein kritisches Stadium kommt. Dass der Lebenswille also auch bei einer Krebserkrankung eine wesentliche Rolle spielen kann, ist unmittelbar einleuchtend. Oft wird der Lebenswille als selbstverständlich vorausgesetzt, das ist er aber nicht. Ein Leben, das wir nicht mögen und das uns ziemlich sinnlos erscheint, das wollen wir auch nicht und es wird vom Immunsystem und dem Heilungssystem unseres Organismus nicht unterstützt. Bitte überprüfen Sie also ehrlich und ernsthaft, wie stark Ihr Lebenswille ist. Haben Sie Freude an Ihrem Leben, so wie es ist? Haben Sie wichtige Gründe zum Weiterleben? Welche sind Ihre wichtigsten? Und wofür lohnt es sich für Sie, noch zu leben? Was haben Sie im Leben noch vor? Was macht an Ihrem Leben für Sie Sinn? Wofür können Sie sich hundertprozentig begeistern und engagieren? Und fragen Sie sich bitte auch, ob Sie eventuell wichtige Gründe haben, von dieser Erde zu verschwinden. Gibt es Konflikte oder Probleme, denen Sie sich gerne entziehen würden? Gibt es in Ihrem Leben etwas, das Sie verzweifeln lässt? Sind Sie in einer bestimmten Hinsicht resigniert? Sollten Sie durch diese Art Selbstbefragung herausfinden, dass Ihr Lebenswille stark ist, Sie sich an Ihrem Leben freuen, viel Sinn darin sehen und einige wichtige Gründe haben, um weiter zu leben, dann können Sie sich beglückwünschen. Denn dann haben Sie bereits einen wichtigen psychosozialen Faktor auf Ihrer Seite, der Ihnen helfen wird, die Erkrankung zu überstehen und wieder gesund zu werden. Stellen Sie aber fest, dass Sie Probleme haben mit der Lebensfreude, dem Lebenssinn und dem Lebenswillen, dann sollten Sie für diese Probleme Hilfe suchen, zum Beispiel bei einem tüchtigen Psychotherapeuten, und nicht mehr zögern, diese Probleme aktiv anzugehen, um Ihr Leben wieder mehr mögen zu können, mehr Sinn darin zu finden und Ihren Lebenswillen zu stärken. Das ist durchaus möglich, auch wenn Sie sich das im Moment vielleicht kaum vorstellen können. Ich werde nie vergessen, wie ich einmal eine ehemalige Krebspatientin, mit der ich psychotherapeutisch gearbeitet hatte, auf der Straße wieder traf. Sie war inzwischen wieder gesund, eine rüstige Frührentnerin und begeisterte Oma, und sie zu mir sagte: "Weißt du, Moses, damals, als ich zu dir kam, da war nicht das Sterben ein Problem für mich, sondern das Weiterleben." Zweiter Faktor: Humor und Lebensfreude. Wenn es ein Wort, einen Begriff gibt, der als wichtigste Kraft für das Immunsystem wirkt, dann ist das Enthusiasmus, Begeisterung. So schreibt der New Yorker Psychoonkologe Lawrence Lechen, der als einer der erfahrensten und erfolgreichsten Krebspsychotherapeuten der Welt gelten kann. Schlicht die Tatsache, dass man sein Leben liebt, dass man ein Leben lebt, das einem tierisch Freude bereitet, scheint die beste Medizin für unser Immunsystem und unseren Krebsabwehrmechanismus zu sein und kann von daher ein machtvoller Heilfaktor auf dem Wege der Gesundung werden. Nun ist das ja oft nicht mehr so einfach mit der Lebensfreude, wenn man plötzlich schwer krank ist, sich operieren lassen und belastenden medizinischen Therapien unterziehen muss. Viele Aktivitäten, die einem bisher Spaß gemacht haben, fallen notgedrungen ins Wasser. Oft verdirbt einem der verdammte Krebs erstmal ganz gewaltig die Freude am Leben und man hat nicht mehr viel Lust zum Lachen. Von Till Eulenspiegel wird aber der weise Ratschlag überliefert: Gerade wenn man im Leben wenig zu lachen hat, dürfe man keine Gelegenheit dazu versäumen. Das bedeutet im Klartext: Hier ist unsere Lebenskunst angefragt. Das heißt, die Fähigkeit, das Beste aus der Situation zu machen und so viel Freude aus dem Leben herauszuholen, wie angesichts der schwierigen und sehr veränderten Umstände noch möglich ist. Wir dürfen uns von der Erkrankung nicht kleinkriegen lassen und nicht davon abhalten lassen, uns trotzdem an unserem Leben zu erfreuen. Lassen Sie sich also nicht ständig davon deprimieren, dass Sie krank sind. Das ist natürlich oft leichter gesagt als gemacht, das gebe ich sofort zu. Vielleicht brauchen Sie auch dabei ein bisschen Hilfe. Überlegen Sie mit Ihren Freunden und Angehörigen gemeinsam, wie Sie sich trotz Krebs das Leben so angenehm und aufregend wie möglich gestalten können. Was Sie allein oder auch mit anderen zusammen unternehmen können und was Sie interessant und spannend finden, was Sie engagiert und begeistert. Und wenn Ihre Freunde oder Verwandte dafür nicht zu haben sind, dann wenden Sie sich bitte an einen tüchtigen Psychotherapeuten. Bisher haben alle krebskranken Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, irgendetwas gefunden, was ihnen Spaß machte und ihnen Lebensfreude brachte, auch wenn sie manchmal etwas danach suchen mussten. Also nehme ich an, dass auch Sie eine gute Chance dafür haben, trotz der Erkrankung und dem Kummer, der Angst und den Schmerzen und all den anderen Belastungen, die Erkrankung eben leider mit sich bringt. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, schrieb Wilhelm Busch. Man könnte meinen, er habe die krebskranken Menschen gemeint. Humor ist ein wunderbarer Helfer auf dem Weg der Gesundung und kann uns über manch missliche Lage und schlimme Zeiten hinweghelfen. Wer trotzdem lachen kann, der entgeht der Verbitterung und der Fixierung auf das Leidvolle der Erkrankung. Der bleibt trotz allem positiv gestimmt und unterstützt damit ganz wesentlich seinen Heilungsprozess. Nehmen Sie es also mit Humor und nehmen Sie es dadurch auch etwas leichter. Lassen Sie sich die gute Laune nicht völlig vertreiben, auch wenn einem angesichts der Belastungen der Erkrankung wirklich das Lachen vergehen kann. Und holen Sie sich Menschen an Ihr Krankenbett, die gerne mit Ihnen lachen. Ich lache in meiner psychotherapeutischen Arbeit viel und gerne mit meinen schwerkranken Patienten und gerade dadurch, dass wir auch lachen können, wird all das Schwere der Erkrankung einigermaßen erträglich. Machen Sie aber bitte nicht auf lustig, indem Sie so tun, als ob Sie alles locker nehmen könnten. Das bringt Ihnen nichts. Lachen und Humor machen nur dann Sinn, wenn Sie echt sind. Wenn Ihnen eher zum Heulen ist, dann weinen Sie ruhig. Vielleicht können Sie danach, wenn Sie sich ausgeweint haben, dann auch wieder mal lachen. Dritter Faktor: Die Bereitschaft, den bisherigen Lebensstil in Frage zu stellen und grundlegende Veränderungen daran vorzunehmen. Dieser Faktor wird von allen großen Psychoonkologen für sehr wesentlich gehalten. Zum Beispiel Lechen, Siegel, Simonton, Anderson. Alle krebskranken Menschen, die ich persönlich wieder habe gesund werden sehen, waren bereit, ihren bisherigen Lebensstil kritisch zu überprüfen und eventuell radikale Veränderungen daran vorzunehmen. Eine Frau mit Brustkrebs zum Beispiel gab ihren Beruf auf, begann zu malen und trennte sich von ihrem langjährigen Lebensgefährten. Ein Mann mit Hodenkrebs baute sich ein neues berufliches Bein auf und verabschiedete sich von einer langjährigen, heimlichen, außerehelichen Liebesbeziehung. Eine Frau mit Darmkrebs erfüllte sich mit einer Reise nach Afrika einen lang gehegten und ewig verschobenen Lebenstraum. Eine junge Frau mit Brustkrebs distanzierte sich von ihrer Mutter, mit der sie bisher eng zusammengelebt hatte, und versöhnte sich mit ihrem Vater, der sie durch die Scheidung als Kind verlassen und sich seitdem nicht mehr um sie gekümmert hatte. Das sind nur einige Beispiele für dramatische Veränderungen, die krebskranke Menschen auf dem Weg ihrer Gesundung eventuell vornehmen. Die meisten machen in der Auseinandersetzung mit der Erkrankung einen starken inneren Wandel durch und verändern ihr Leben auch äußerlich radikal. Viele Krebskranke ändern sich zum Beispiel spürbar in ihrem Beziehungsverhalten. Sie fangen an, Nein zu sagen, wo sie bisher immer Ja gesagt haben. Sie trauen sich plötzlich, Rechte einzuklagen und eigene Wünsche anzumelden und durchzusetzen. Sie trauen sich, angesichts der bedrohlichen Erkrankung, sich selbst an die erste Stelle zu setzen, wie eine meiner Patientinnen das mal ausgedrückt hat. Viele tun dies erst einmal im Schutz der Krankheit. Längerfristig ist es aber wichtig, diese wünschenswerten Veränderungen in das ganz normale Leben zu integrieren. Die Erkrankung sollte nicht die Bedingung dieser wichtigen Lebensveränderungen bleiben. Ein Leben zu leben, das ihren persönlichen Bedürfnissen mehr entspricht und das ihnen ermöglicht, sich als Mensch weiterzuentwickeln, kann ein machtvoller Heilfaktor werden, der ihnen hilft, die Erkrankung zu überwinden. Deshalb ist die Bereitschaft so wichtig, unabhängig von der Erkrankung den bisherigen Lebensstil kritisch in Frage zu stellen und, ebenfalls unabhängig von der Erkrankung, die notwendigen Veränderungen mutig und entschieden vorzunehmen. Dann hat man bessere Chancen, die Krankheit zu überwinden. Denn oft hilft das den Selbstheilungskräften und dem angeschlagenen Immunsystem wieder auf die Füße und man kann viel leichter wieder gesund werden. Vierter Faktor: Ein ganzheitliches Verständnis vom Heilungsprozess. Um gesund zu werden, ist es offenbar günstig, wenn man ein möglichst umfassendes Verständnis vom Heilungsprozess hat. Das heißt, wenn einem bewusst ist, dass dieser Vorgang ziemlich komplex ist und sich immer auf mehreren Ebenen abspielt. Mindestens einer körperlichen, einer seelischen, einer geistigen und einer sozialen Ebene. Krebs muss auch immer seelisch und geistig bewältigt werden und ist nicht nur ein körperlicher Prozess. Man sollte sich bewusst sein, dass alle Ebenen des Heilungsgeschehens wichtig sind und dass sie sich gegenseitig beeinflussen, das heißt, dass sie letztlich nicht voneinander zu trennen sind. Und das heißt ganzheitlich. Man sollte sich auch daran erinnern, dass Heilung immer von innen kommt und dass man sie nicht machen kann, sondern dass sie nur geschehen kann. Dennoch kommt Heilung nicht einfach von selbst, sondern man muss eine ganze Menge dafür tun. Die gesamte Persönlichkeit eines Menschen, seine Lebensgeschichte, seine Lebenserfahrungen und der aktuelle Kontext, in dem er lebt, können eine bedeutsame Rolle für den Heilungsprozess spielen. Und wir können weder die medizinische Behandlung vom Krebsgeschehen trennen, noch unsere seelischen Reaktionen auf die Erkrankung, wie zum Beispiel unsere Angst, Verzweiflung, Depression, aber auch unsere Hoffnung, unseren Kampfgeist und so weiter. All das gehört untrennbar zum Krebs und es gehört entsprechend zum Heilungsprozess. Glauben Sie also bitte nicht, dass Ihr Heilungsprozess schon abgeschlossen wäre, wenn Sie das Krankenhaus verlassen und Ihre medizinische Behandlung abgeschlossen ist. Das wäre ein tragischer Irrtum und Sie würden sich wichtige Heilungschancen entgehen lassen. Fünfter Faktor: Einsicht in Stresszusammenhänge und ein veränderter Umgang mit Stress. Dies ist ein sehr wesentlicher Punkt, denn die Forschung hat immer wieder gezeigt, dass chronischer Stress unser Immunsystem belasten und schädigen kann und daher indirekt krebsfördernd ist. Andererseits haben wir heute eine Menge Techniken zur Stressreduktion zur Verfügung, die man erlernen kann. Am Stress kann man also eine Menge ändern, selbst wenn man der eigentlichen Stressquelle vielleicht nicht entgehen kann. Es ist deshalb sehr wichtig, dass Sie Ihren persönlichen Lebenszusammenhang daraufhin untersuchen, wie es bei Ihnen mit Stressbelastungen aussieht und auch in der näheren Vergangenheit aussah, speziell den seelischen Dauerbelastungen, denn diese sind für unser Immunsystem entscheidend. Kurzfristig können wir enorme Mengen an Stress verkraften, ohne dadurch am Immunsystem Schaden zu nehmen. Solche psychosozialen Stressoren können gravierende Lebensereignisse sein, wie zum Beispiel eine Scheidung, der Tod eines nahen Angehörigen oder Freundes, der Verlust der Arbeitsstelle, aber auch weniger dramatische Ereignisse, wie zum Beispiel die Konfrontation mit einem neuen Vorgesetzten oder auch der Umzug in eine andere Wohngegend. Es können leider auch Ereignisse sein, die zwar schon weit zurückliegen, aber seelisch nicht verarbeitet wurden, wie zum Beispiel ein wesentlicher Verlust, den man nicht genügend betrauert hat, oder die einem gar nicht als stressig bewusst geworden sind. Sie sehen, hier wird die Geschichte mit dem Stress schon diffizil und es könnte gut sein, dass Sie an diesem Punkt professionelle Hilfe brauchen, um damit wirklich weiterzukommen, denn oft kann man alleine den Stress nicht genügend klar sehen und erst recht nicht die Möglichkeiten, ihn zu eliminieren oder wenigstens zu reduzieren, indem man anders mit ihm umgeht. Oft müssen einem andere Menschen erst die Augen dafür öffnen. Es ist also gut, wenn Sie Ihre Lebenssituation eingehend mit jemand anders, zum Beispiel auch einem Psychotherapeuten, erörtern, um auch verborgenen Stress aufzudecken und Ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen, wie Sie mit den stressigen Situationen umgehen können. Auch hier müssen Sie ganz individuell angepasste Lösungen finden, denn Stress ist hochsubjektiv. Was für den einen Menschen eine Kleinigkeit ist, kann den anderen massiv stressen. Deshalb gibt es keine für alle gültigen Lösungen, keine Patentrezepte. Alle Psychoonkologen, die ich kenne, nehmen die Auseinandersetzung mit dem Stress sehr wichtig. Zum Beispiel widmet Mr. Harold Benjamin in seinem schönen Buch Chancen gegen Krebs sehr viel Aufmerksamkeit der Frage, wie Sie im Kampf um Ihre Gesundheit den Stress ins Visier nehmen können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser Arbeit und bei Ihrem neuen Umgang mit dem Stress in Ihrem Leben. Sechster Faktor: Soziale Unterstützung durch wesentliche Beziehungen. Wer sozial isoliert ist, hat bei Erkrankungen ein nahezu doppeltes Sterberisiko. Das ist wissenschaftlich erhärtete Tatsache. Positiv formuliert bedeutet das: Ein soziales Netz mit einigen wesentlichen Beziehungen reduziert das Sterberisiko und hilft, die Erkrankung zu überwinden und wieder gesund zu werden. Der Faktor soziale Unterstützung ist als förderlich für einen günstigen Krankheitsverlauf wissenschaftlich erwiesen, wenn wir auch im Einzelnen noch nicht so genau wissen, wie das funktioniert. Es scheint so zu sein, dass die emotionale Unterstützung und Begleitung während der Erkrankung durch einen nahestehenden Menschen besonders förderlich und wesentlich ist. Meist ist das der Lebenspartner oder eine gute Freundin, ein guter Freund. Sollten Sie sozial ziemlich isoliert sein und niemand haben, der für diese wichtige Rolle in Ihrem Heilungsprozess in Frage kommt, dann zögern Sie bitte nicht, dafür einen freundlich unterstützenden und einfühlsamen Psychotherapeuten in Anspruch zu nehmen. Der tut es nämlich zur Not auch. Spielen Sie nicht den Helden, indem Sie meinen, Sie müssten da jetzt alleine durch. Diese Art Heldentum ist weder sinnvoll noch nützlich. Suchen Sie soziale Unterstützung und nehmen Sie sie an. Siebter Faktor: Die Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken, insbesondere auch die unangenehmen Gefühle wie Trauer, Ärger, Zorn, Hass, Neid, Angst und so weiter. Auch dies ist ein Faktor, der wissenschaftlich erhärtet ist und in vielen Untersuchungen immer wieder zum Ausdruck kommt. Wer seine Gefühle nicht unterdrückt, verdrängt oder verleugnet, sondern sie differenziert wahrnehmen und ausdrücken kann, hat bessere Aussichten auf einen günstigen Krankheitsverlauf. Heilung geschieht eben auch in unseren Gefühlen und unsere Gefühle haben großen Einfluss auf die Funktionsweise unseres Immunsystems. Diese Zusammenhänge machen die Bedeutsamkeit dieses Faktors verständlich. Chronisch negative Gefühle können unser Abwehrsystem geradezu lähmen, vor allem wenn sie nicht ausgedrückt werden, sondern reingefressen. Nun ist es ja leider nicht jedem von uns gegeben, seine Gefühle differenziert wahrzunehmen, und viele von uns, wahrscheinlich die meisten, sind ausdrucksgehemmt. Wir leben in einer Kultur, die die Vernunft sehr betont und Gefühlen weder viel Platz noch viel Bedeutung einräumt. Ausdruck von Gefühlen wird also nicht gerade gefördert. Man kann aber wieder lernen, seine Gefühle besser wahrzunehmen und sie auch besser auszudrücken. Dafür gibt es eine Menge psychotherapeutische Techniken. Bitte scheuen Sie also nicht den Gang in eine psychotherapeutische Praxis, wenn Sie merken, dass Sie sich mit Gefühlen eher schwer tun. Der Gang zum Psychotherapeuten könnte sich für Ihre Gesundung lohnen. Er könnte Ihre Chancen für einen günstigen Krankheitsverlauf erhöhen. Alle Psychoonkologen, die ich kenne, legen auf diesen Faktor Wert. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich dort weitere Anregungen zu diesem Thema zu holen. Zum Beispiel bei Harold Benjamin in dem schon erwähnten Buch Chancen gegen Krebs oder auch bei Greg Anderson in Der Krebsüberwinder oder bei Bernie Siegel in Prognose Hoffnung und in Mit der Seele heilen. Achter Faktor: Ein allgemein aktiver und selbstgestalteter Umgang mit der Erkrankung. Aktives Coping. Auch dies ist einer der erwähnten vier psychosozialen Faktoren, die inzwischen gut wissenschaftlich untersucht und überzeugend bewiesen sind. In der wissenschaftlichen Forschung läuft dieser Faktor unter dem Begriff Coping. Damit ist der persönliche Umgangs- und Bewältigungsstil gegenüber der Erkrankung gemeint. Jeder Mensch hat seine ganz persönliche Art, auf die Erkrankung zu reagieren und mit ihr fertig zu werden. Günstiges Coping ist nun ein Umgangsstil, der aktiv, selbstbewusst und selbstbestimmt ist. Aktiv umfasst dabei eine Menge verschiedener Verhaltensweisen, Eigenschaften und Reaktionsmuster. Aktiv der Erkrankung begegnen bedeutet, mit Zuversicht, Hoffnung, Ausdauer, gutem Mut, mit großem Einsatz und Zähigkeit. Sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen und harte Zeiten gelassen überstehen. Günstiges Coping beinhaltet auch, dass man an die Wirksamkeit seines eigenen Handelns glaubt. Letztlich, dass man an sich selbst glaubt. Dass man eigene Entscheidungen trifft, manchmal auch gegen den Rat der Experten. Dass man der eigenen Intuition vertraut und beharrlich und selbstdiszipliniert am Ball bleibt. Natürlich auch, dass man sich gut informiert, sich beraten lässt, Hilfe suchen und annehmen kann, sich anderen mitteilt, sein soziales Netzwerk nutzt für die eigene Gesundung, dass man Ärzten gegenüber selbstbewusst auftritt und sich traut, Fragen zu stellen, kurz, dass man sich das Heft nie aus der Hand nehmen lässt, dass man das Zentrum der eigenen Aktivität bleibt, Initiative ergreift, statt passiv abzuwarten, alles über sich ergehen zu lassen und nur Opfer der Erkrankung zu sein. Greg Anderson hat das schön ausgedrückt: indem er sagte: Auch wenn ich Krebs habe, hat der Krebs nicht mich. Es ist also keineswegs gleichgültig, wie Sie persönlich auf den Krebs reagieren. Seien Sie sich dessen bewusst. Das ist aktives Coping und es gibt Ihnen eine zusätzliche Chance, dass Ihre Erkrankung einen günstigen Verlauf nimmt. Neunter Faktor: die Annahme der Erkrankung. Dies ist ein wichtiger Punkt, der leicht missverstanden wird. Die Erkrankung annehmen bedeutet nicht, sich damit abzufinden und zu resignieren. So ist das nicht gemeint. Es geht um etwas anderes. Die meisten Menschen ballen sofort innerlich ihre Fäuste und kämpfen gegen die Erkrankung an, wenn sie hören, sie haben Krebs. Sie wollen diese Krankheit nicht haben, sie wollen sie loswerden. Das ist verständlich und menschlich. Sie wollen leben, also kämpfen sie. Was soll daran falsch sein? Der Doktor meint auch, dass Kämpfen gut sei, alle meinen das, man darf sich doch nicht hängen lassen. Aber diese Art von Kämpfen, das dagegen ankämpfen, das ist meines Erachtens falsch, nicht das Kämpfen an sich. Ich gebe zu, dass das schwer zu verstehen ist. Lassen Sie es mich so sagen. Nach meiner Auffassung ist es sehr wichtig, die Erkrankung zunächst von Grund auf anzunehmen. Das heißt, zu akzeptieren, dass sie jetzt da ist in ihrem Leben, auch wenn sie noch so unwillkommen ist. Wenn man einen Kampf gewinnen will, muss man zunächst die mögliche Niederlage akzeptieren. Dann hat man eine Chance. Wenn man den Kampf gewinnen muss, ist die Niederlage vorprogrammiert. Verstehen Sie jetzt besser, was ich meine? Oder anders gesagt, sinnvoll kämpfen kann man nur mit der Erkrankung, nachdem man sie akzeptiert hat, und nicht gegen die Erkrankung. Im Krebs steckt meines Erachtens eine Energie, die wir nur transformieren können, aber nicht zerstören. Wir können den Krebs vielleicht überwinden, aber wir können ihn nicht vernichten und in diesem Sinne auch nicht besiegen. Denken Sie mal darüber nach. Die Erkrankung annehmen bedeutet auch, sie als einen Teil Ihres Lebens akzeptieren, einen jetzt wichtigen und notwendigen Teil. Und es bedeutet, in der Erkrankung nicht nur Leid und Unglück zu sehen, sondern sie auch als eine sinnvolle Lebenserfahrung zu betrachten, nicht nur als einen Störenfried, der eigentlich völlig überflüssig ist. Sie können die Erkrankung dann nämlich seelisch integrieren, und das ist ein sehr heilsamer Prozess. Nur wenn Sie bereit sind, die Erkrankung anzunehmen, können Sie sie auch selbst beeinflussen. Ich hoffe, jetzt ist verständlicher geworden, was mit Annehmen gemeint ist. Also bemühen Sie sich bitte, Ihre Erkrankung zunächst als etwas Sinnvolles anzunehmen, bevor Sie mit ihr kämpfen. Geben Sie der Erkrankung einen Sinn in Ihrem Leben. Sehen Sie etwas Gutes darin, das Ihnen hilft, in einem umfassenden Sinn wieder gesund zu werden. Und dann können Sie ruhig mit der Erkrankung kämpfen. Dann ist Kämpfen angesagt und absolut richtig, denn niemand sagt, dass Sie sich mit dem Kranksein abfinden sollten. Sie müssen ja nicht so weit gehen wie der Radrennfahrer Lance Armstrong, der nach der Überwindung seines metastasierten Hodenkrebs schrieb: In Wahrheit war der Krebs das Beste, was mir passieren konnte. Ich weiß nicht, warum ich diese Krankheit bekommen habe, aber sie hat bei mir Wunder gewirkt. Aber wenn das ein Mann sagt, der nach seiner Krebserkrankung inzwischen 4-mal die Tour de France gewonnen hat, dann lohnt es sich vielleicht auch für Sie, einmal darüber nachzudenken, was die Erfahrung der Krebserkrankung Ihnen Gutes gebracht hat oder wofür sie Ihnen nützlich sein könnte. Zehnter Faktor: Die Bereitschaft, Mitverantwortung für die eigene Gesundung zu übernehmen. Um gleich einem leider immer noch weit verbreiteten Missverständnis vorzubeugen: Niemand behauptet, dass Sie selbst an Ihrer Erkrankung schuld seien. Das wäre meines Erachtens absoluter, geradezu gemeingefährlicher Unsinn. Lassen Sie sich das bitte von niemandem einreden und vor allem glauben Sie das bitte nicht selber aus irgendeinem diffusen Schuldgefühl heraus. Es gibt unzählige Ursachen für Krebs und man kann sich nicht gegen Krebs schützen, indem man sich richtig oder vernünftig verhält. Und selbst wenn Sie vielleicht unvernünftig waren und zum Beispiel geraucht haben, sollten Sie sich deshalb nicht schuldig fühlen an Ihrer Erkrankung. Schuldgefühle ändern ja nichts mehr daran, dass Sie durch das Rauchen vielleicht Ihr Erkrankungsrisiko erhöht haben. Was geschehen ist, ist geschehen. Das können Sie nicht mehr ändern. Schuldgefühle sind deshalb, gelinde gesagt, unproduktiv. Weniger gelinde gesagt, Sie vergiften Ihr Innenleben und denken Sie immer daran, von dort kommt die Heilung. Es geht hier nur darum, dass Sie bereit sind, aktiv an Ihrer Gesundung mitzuarbeiten und in diesem Sinne für Ihre Gesundung eine Mitverantwortung zu übernehmen, nicht für Ihre Erkrankung. Mitverantwortung für die eigene Genesung zu übernehmen, bedeutet, die innere Einstellung zu entwickeln: Es kommt auch auf mich selber an, dass ich wieder gesund werde. Es kommt nicht nur darauf an, dass Ihre Ärzte Sie fachgerecht behandeln, auch nicht nur darauf, dass Sie schön brav das tun, was die Ärzte Ihnen sagen. Alle Ihre Reaktionen auf die Erkrankung, Ihr persönlicher Umgangsstil, Ihre Bewältigungsstrategie sind wichtig und können zum Heilungsprozess beitragen. Und vergessen Sie nicht, Heilung kommt letztlich von innen. Nur Sie selbst können letztlich heil werden. Nur Sie selbst können den Krebs überwinden. Alle anderen können Ihnen nur dabei helfen. Entwickeln und fördern Sie also bitte Ihre Verantwortungsbereitschaft. Übernehmen Sie Mitverantwortung. Handeln Sie verantwortungsbewusst. Sie entscheiden. Glauben Sie nicht, jemand anders könnte Sie wieder gesund machen. Und verfallen Sie auch nicht in eine schicksalsergebene Apathie. Elfter Faktor: Die Suche nach einem ganz persönlichen, ganz individuellen Weg durch die Erkrankung. Dieser Punkt bedeutet nicht mehr und nicht weniger als das: Nehmen Sie sich selbst als Individuum ernst genug. Sie sind wirklich und buchstäblich einmalig. Sie sind ein besonderer Mensch. Niemand anders ist so wie Sie. Sie haben gewisse Eigenheiten und die gilt es auf dem Weg durch die Erkrankung zu berücksichtigen. Und erst einmal müssen Sie das selber tun, damit es dann, bitteschön, auch die anderen tun. Sie müssen sich also selbst mit diesen Eigenheiten vertraut machen, sich selbst besser und genauer kennenlernen. Sie müssen darauf achten, was Ihnen gefällt und nicht gefällt, was zu Ihnen passt und nicht passt und was Sie tun wollen und was Sie nicht tun wollen. Dann werden Sie allmählich auch herausfinden, wie Ihr spezieller Weg durch die Krebserkrankung aussehen kann und sollte und werden immer klarer diesem Weg folgen, der nur Ihr Weg ist. Sie werden bei allen Entscheidungen, die Sie zu treffen haben, auch den allerkleinsten, Ihre Individualität berücksichtigen und in der Art Ihrer Entscheidung zum Ausdruck bringen. Und damit nützen Sie Ihrem Heilungsprozess. Nach all meiner Erfahrung, die ich in 15 Jahren mit krebskranken Menschen gesammelt habe, gibt es hier keine Lösungen von der Stange. Es gibt keine Patentrezepte, die für alle Gültigkeit hätten. Hier gibt es nur maßgeschneiderte Lösungen, nur Ihre höchstpersönliche Lösung. Diesen ganz besonderen Weg müssen Sie selbst entdecken, das kann Ihnen keiner abnehmen. Natürlich heißt das nicht, dass Sie sich nicht dabei helfen und beraten lassen können. Natürlich können Sie das und bitte machen Sie Gebrauch davon. Aber behalten Sie immer im Auge, keiner kann Sie so gut kennen wie Sie selbst. Und auf Sie selbst kommt es letztlich an. Die letzte Entscheidung treffen immer Sie. Lassen Sie sich also nicht in irgendein Schema pressen. Trauen Sie sich, Ihre Eigenart zum Ausdruck zu bringen und auch von anderen zu verlangen, dass Ihre Besonderheit berücksichtigt wird. Auch wenn das anderen manchmal lästig ist. Es geht hier schließlich um Ihr Leben. Haben Sie den Mut, auch zu Entscheidungen zu stehen, die Ihren Ärzten oder anderen Experten oder Ihren Familienangehörigen nicht gefallen? Stehen Sie unverbrüchlich zu sich selbst und finden Sie heraus, was für Sie richtig ist, Ihre persönliche Wahrheit. Erlauben Sie sich, originell zu sein, im besten Sinne des Wortes. Jemand hat einmal gesagt, wir werden alle als Originale geboren, aber die meisten von uns sterben als Kopien. Originale haben bessere Aussichten auf einen günstigen Krankheitsverlauf. Zwölfter Faktor: Ein veränderter Umgang mit Zeit. Der Umgang mit Zeit erscheint mir ein wichtiger Faktor im Heilungsprozess. Alle Patienten, mit denen ich gearbeitet habe, haben ihren Umgang mit der Zeit verändert. Sie haben sich mehr Zeit für sich selbst genommen, mehr Zeit mit ihrem Partner oder guten Freunden verbracht oder sich endlich für etwas Zeit genommen, was sie eigentlich schon lange tun wollten. Viele haben sich mehr Zeit gelassen, sind ruhiger und langsamer geworden. Die meisten sind viel bewusster mit ihrer Zeit umgegangen und haben der Zeit mehr Wertschätzung entgegengebracht. Viele haben ihre Verwendung der Zeit geändert und andere Prioritäten dabei gesetzt. Heutzutage ist Zeit ja eine Art Luxus geworden, eine Mangelware. Keiner hat mehr Zeit und das Leben hat allgemein einen hektischen Zug bekommen. Die Erkrankung stellt Sie vor die Wahl. Entweder mit Ihrer Zeit weiter so hektisch umzugehen wie bisher, dann haben Sie wahrscheinlich etwas schlechtere Karten, wieder gesund zu werden, oder aber Ihren persönlichen Umgang mit der Zeit zu verändern. Das heißt, bewusster und humaner mit ihrer Zeit umzugehen. Und dann haben Sie wahrscheinlich etwas bessere Aussichten auf einen guten Krankheitsverlauf. Die moderne Biologie, genauer gesagt die Chronobiologie, hält die Krebserkrankung im Wesentlichen für eine Zeitkrankheit, eine Art biologische Rhythmuserkrankung, wie die Chronobiologen sagen. Man wusste noch nie so viel über biologische Rhythmen, und doch wurde nie zuvor in der Geschichte so rücksichtslos dagegen verstoßen, schreibt der Wissenschaftsjournalist Josef Scheppbach in seinem Buch »Leben im Einklang mit der inneren Uhr«. Wir leben in einer Zeit extremer Beschleunigung, die unsere natürlichen Rhythmen weitgehend zerstört hat. Wussten Sie schon, dass Frauen, die wegen Brustkrebs operiert werden müssen, ein nur etwa halb so großes Rezidivrisiko haben, wenn sie in der zweiten Hälfte ihrer Periode, das heißt zwischen dem 14. und 28. Tag, operiert werden, statt in der ersten Hälfte? Dies ist ein klares Ergebnis chronobiologischer Forschung im Bereich der Krebserkrankung. Wir wissen das seit 1993. Aber fragen Sie mal nach, welches Krankenhaus seine Operationstermine tatsächlich nach dieser Erkenntnis ausrichtet. Sie bekommen dann einen realistischen Eindruck davon, wie ignorant unsere Gesellschaft mit dem Phänomen Zeit umgeht. Wir wissen inzwischen auch, dass die Chemotherapie meist sehr viel besser wirkt und besser vertragen wird, wenn sie zur chronobiologisch optimalen Tageszeit verabreicht wird. Sie können auch hier denselben Test machen, welche Klinik sich nach diesen Erkenntnissen tatsächlich richtet. Wenn Ihnen also an Ihrer Gesundheit liegt, dann ändern Sie bitte selbst Ihren Umgang mit Zeit. Lassen Sie sich vor allem mehr Zeit und nehmen Sie sich mehr Zeit für sich selbst und für die Dinge, die Ihnen wirklich am Herzen liegen. Überprüfen Sie Ihren Umgangsstil mit der Zeit. Wofür verwenden Sie den größten Teil Ihrer Zeit? Geraten Sie leicht in Hetze und Hektik? Ist Ihr Tagesrhythmus einigermaßen am Hell-Dunkel-Rhythmus des Tageslichts orientiert? Das ist chronobiologisch unsere wichtigste Grundorientierung. Anregungen für diesen veränderten Umgang mit der Zeit können Sie bei vielen Psychoonkologen finden oder Sie bearbeiten dieses Thema mit einem persönlichen Coach, am besten einem erfahrenen Psychotherapeuten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer persönlichen Entschleunigung. Dreizehnter Faktor, eine wesentliche spirituelle Überzeugung und Praxis. Auch dieser Punkt wird häufig missverstanden. Sie müssen nicht an Gott glauben oder an ein ewiges Leben oder jetzt Buddhist werden. Spiritualität hat nichts mit religiösen Glaubensbekenntnissen zu tun, gleich welcher Art. Mit spirituellen Überzeugungen sind hier einfach grundlegende Dinge gemeint, an die wir persönlich glauben, Grundwerte, an denen wir unser Leben ausrichten, und grundlegende Einsichten in den Sinn und das Wesen der Existenz. Das können natürlich auch religiöse Glaubensinhalte sein, müssen es aber nicht. Schauen Sie also einfach, woran Sie persönlich ernsthaft glauben und glauben können in Ihrem Leben. Überprüfen Sie die persönlichen Werte, an denen Sie Ihr Leben orientieren. Machen Sie sich diese Werte bewusst und pflegen Sie sie bewusst. Darum geht es hier. Spirituelle Überzeugungen erkennt man immer an einer bestimmten Lebenspraxis. Spiritualität ist eine sehr praktische Angelegenheit. Erich Kästner hat so treffend gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und eine spirituelle Praxis weist immer über den eigenen Bauchnabel hinaus. Das kann ein Engagement in einer Müttergruppe sein oder bei Amnesty International, der Vertrieb biologisch angebauter Nahrungsmittel oder die private Fürsorge für einen alten Menschen. Es ist also gar nichts Sensationelles oder Besonderes. Aber es könnte für Ihre Gesundung wichtig sein, dass Sie irgendetwas tun, was über Ihren unmittelbar eigenen Interessen hinausgeht und anderen Menschen dient. Alle krebskranken Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, hatten irgendeine tiefe Überzeugung, nach der sie ihr Leben ausrichteten, oder haben diese Überzeugung im Verlauf der Auseinandersetzung mit ihrer Erkrankung entwickelt. Man könnte sagen, die Erkrankung fragt nach unseren Grundwerten, nach unseren spirituellen Überzeugungen. Schauen Sie also, was für eine Praxis für Sie persönlich stimmig wäre, und richten Sie Ihr Leben eventuell nach neuen Grundwerten aus, nach dem, was für Sie persönlich wirklich etwas bedeutet und wirklich wichtig ist. Zu diesem Punkt kann auch gehören, dass Sie altgewohnte religiöse Überzeugungen über Bord werfen, weil Sie bei näherem Hinsehen vielleicht entdecken, dass diese Überzeugungen lebensfeindlich sind und Ihnen und Ihrer Gesundheit eher schaden als nützen. Der Psychoonkologe Carl Simonton empfiehlt in seinem Buch Auf dem Wege der Besserung ein einfaches Verfahren, um seine spirituellen Überzeugungen daraufhin zu überprüfen, ob sie ihre Gesundheit fördern oder ihr eher schaden. Denn leider gibt es auch religiöse Überzeugungen und Grundhaltungen, die ziemlich gesundheitsschädlich sind. Räumen Sie im Rahmen Ihrer persönlichen Auseinandersetzung mit Ihrer Erkrankung auch einmal in Ihrer inneren Rumpelkammer auf und entsorgen Sie den seelischen Sperrmüll, der sich eventuell in Ihrer Seele über Jahre und Jahrzehnte angesammelt hat. Wenn Sie wirklich gesund werden wollen, können Sie sich diesen Müll nicht mehr leisten und sollten zusehen, dass Sie ihn loswerden. Denn zur Gesundheit gehören eben auch gesunde spirituelle Überzeugungen. Und spirituell gesund ist nicht ein Mensch, der einer Religion anhängt, sondern ein Mensch, der religiös ist. Spirituell gesund ist nicht der Mensch, der an Gott glaubt, sondern der das Göttliche in seinem Leben verwirklicht. Denken Sie immer daran, Jesus war kein Christ und Buddha war kein Buddhist. Das sollte uns zu denken geben. Entdecken Sie also wieder Ihre natürliche Religiosität, die Intelligenz Ihres Herzens. Vergessen Sie Ihre Religion und werden Sie wieder ein religiöser Mensch. Es kann Ihnen helfen, den Krebs zu überwinden. Vierzehnter Faktor: Überprüfung und Veränderung der persönlichen Prioritätenliste. Wir alle haben Vorstellungen davon, was uns im Leben wichtig ist, was weniger wichtig ist und was uns unwichtig erscheint. Diese innere Rangordnung, das ist die persönliche Prioritätenliste. Wenn man an Krebs erkrankt, ist es sehr ratsam, sich diese innere Prioritätenliste bewusst zu machen. Hier kann wieder der psychotherapeutische Fachmann helfen und sie dann neu zu gestalten. Das heißt, eventuell ganz andere Dinge an die vordersten Stellen der Liste zu setzen als bisher. Eine Krebskranke beschrieb die wichtigste Veränderung in ihrem Leben, nachdem sie erkrankt war, mit den Worten: Ich habe gelernt, mich selbst an die erste Stelle zu setzen. Andere nehmen es jetzt vielleicht wichtiger, täglich spazieren zu gehen oder endlich eine Reise zu machen, die sie schon lange machen wollten, aber immer wieder verschoben haben. Wieder andere möchten sich mehr Zeit nehmen für ihre Kinder oder für ihren Lebenspartner oder für die Gartenarbeit. Wieder andere finden es auf einmal sehr wichtig, regelmäßig jeden Tag zu meditieren oder Visualisierungsübungen zu machen. Oder einem Hobby, zum Beispiel dem Angeln, öfter nachzugehen, das bisher immer irgendwie zu kurz gekommen ist. All dies und noch vieles andere mehr ist gemeint mit der Veränderung der Prioritätenliste. Schauen Sie sich Ihre bisherige Prioritätenliste an. Wofür haben Sie bisher die meiste Zeit in Ihrem Leben verwendet? Was war für Sie am wichtigsten? Was kam zuerst dran und was erst unter ferner liefen? Und wofür wollen Sie in Zukunft Ihre Zeit verwenden? Ergründen Sie genau Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse und tun Sie das ehrlich und mit großem Ernst. Seien Sie sich dabei auch bewusst, dass Sie vielleicht durch die Erkrankung eine eingeschränkte Lebensperspektive haben. Das heißt, dass Sie vielleicht nicht mehr so viel Lebenszeit zur Verfügung haben, wie Sie ursprünglich gedacht hatten. Lassen Sie sich bei der Veränderung Ihrer Prioritätenliste helfen. auch vom Partner, von Freunden oder Verwandten, wenn sie alleine damit nicht recht weiterkommen. Dieser Faktor ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig, denn er entscheidet langfristig über ihre innere Zufriedenheit mit dem Leben, das sie leben. Nur Verpflichtungen nachzukommen oder dem Geld hinterherzulaufen, macht unsere Seele nicht satt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und diese innere Zufriedenheit ist wiederum ein wichtiger Motor unseres Immunsystems und unserer Selbstheilungskräfte allgemein. Und solange sie noch am Leben sind, können sie ja neue Prioritäten setzen. Sie müssen nicht so weitermachen wie bisher. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen. Fünfzehnter Faktor: Visualisierung des eigenen Gesundungsprozesses. Es scheint uns zu helfen, wenn wir uns unseren persönlichen Weg zur Gesundung in konkreten Bildern vorstellen. Sie könnten sich zum Beispiel in Ihrer Fantasie ausmalen, wie Sie wieder gesund sind und in Ihrem Leben den Aktivitäten nachgehen, die Sie am meisten mögen, auch wenn Sie das vielleicht krankheitsbedingt im Moment nicht können. Sie könnten sich auch verschiedene Stationen Ihres Gesundungsweges ganz konkret vorstellen, von jetzt an bis zu Ihrer völligen Gesundung. Diesen Prozess nennt man Visualisierung. Sie sehen, das ist gar nichts Besonderes oder Aufregendes. Es gibt natürlich Fachleute, die haben das professionalisiert, haben eine Methode daraus gemacht, ihr Verfahren standardisiert, meist auf Audiokassetten oder CD veröffentlicht. Da gibt es dann bestimmte Vorstellungsübungen, die meist mit Entspannung kombiniert in eine sinnvolle Anordnung zueinander gebracht und mit klaren Anweisungen verbunden sind. All das können Sie natürlich zu Hilfe nehmen, sich beraten lassen und das für Sie persönlich passende Visualisierungsverfahren auswählen. Aber die grundlegende Arbeit, die für unser Immunsystem offenbar immens nützlich ist, ist immer wieder die, sich die eigene Gesundung, den ganzen Prozess der Genesung, bildlich vorzustellen, möglichst sinnenfroh und detailliert. Innere Bilder wirken offenbar, zumindest bei den meisten Menschen, besonders intensiv auf unser Immunsystem. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit der modernen Psychoimmunologie bestätigen diesen Ansatz immer mehr und man findet ihn heute fast bei jedem modernen Psychoonkologen. In mehreren wissenschaftlichen Studien aus den letzten 10 Jahren konnte nachgewiesen werden, dass eine Kombination von Entspannung, die progressive Muskelentspannung, und Visualisierung, Guided Imagery, deutlich die Immunwerte der krebskranken Testpersonen verbesserte. Es könnte sich also auch für Sie lohnen, wenn Sie das mal ausprobieren. Auch hier können die Fachleute, speziell die Psychotherapeuten, Ihnen weiterhelfen, das Richtige für Sie herauszufinden und Ihnen zu zeigen, wie man das praktiziert. Sechzehnter Faktor: Schöpferisch tätig sein in irgendeinem Bereich. Der Künstler Man Ray hat einmal gesagt: Ich habe keine Probleme, ich habe Lösungen. Das mag zwar etwas arrogant klingen, zeigt aber doch etwas auf, was offenbar für kreative Menschen typisch ist. Sie sind an Lösungen interessiert. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass Kreativität offenbar ein nützlicher Faktor im Umgang mit der Krebserkrankung ist. Kreativ oder schöpferisch tätig sein kann man dabei auf 1000 verschiedene Arten und das muss nun beileibe nicht heißen, dass Sie anfangen sollten zu malen oder einen Töpferkurs zu besuchen, obwohl beides natürlich auch sehr schön sein kann. Schöpferisch tätig sein kann man auch beim Kochen, beim Reden, beim Spielen, beim Musizieren oder Singen, beim Verfassen eines Textes, beim Bauen eines Hauses oder beim Einrichten oder Umräumen eines Zimmers. Man kann im Berufsleben kreativ sein oder in der Liebe, bei seinem Hobby, beim Meditieren, beim Kindererziehen oder bei der Gartenarbeit. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Das Entscheidende dabei ist, dass Sie etwas Kreatives tun, das zu Ihnen als Person passt, das für Sie persönlich sinnvoll ist, das Ihnen Spaß macht und Erfüllung bringt und das Ihnen persönlich liegt. Finden Sie so etwas und tun Sie's. Auch wenn Sie vielleicht anfänglich Bedenken haben und meinen, Sie könnten so etwas nicht. Probieren Sie etwas aus, vielleicht auch verschiedene Aktivitäten. Und geben Sie nicht so schnell auf. Es könnte sich lohnen für den Prozess Ihrer Gesundung von der Krebserkrankung. Thank you.
Ay, 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 ay